Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Podcast In Principio. Gemeinsam gehen wir durch die drei biblischen Texte des Sonntags. In den kommenden Wochen, weil wir uns ja in der Osterzeit befinden, sind es auch alles drei neutestamentliche Texte. Aber ich bleibe hier nicht allein als Neutestamentlerin, Christel Köhler ist mein Name, sondern
ich bin auch als Alttestamentler in der Osterzeit dabei. Mein Name ist Till Magnus Steiner. Und ich wünsche euch im Namen von uns beiden immer noch frohe Ostern. Auch nach Ostern gilt frohe Ostern. Und auch nach Ostern geht es weiter mit Wundern und Zeichen. Das ist unsere heutige Linie, die wir besprechen werden. Natürlich ist das Osterereignis der Höhepunkt, aber auch in der Heiligen Schrift geht es weiter. Es gibt neue Begegnungen mit Jesus. Es gibt das Wirken der Apostel und darüber hinaus auch eben das Buch der Offenbarung, auf das wir treffen werden. Und wir überlegen so ein bisschen nicht nur darüber, was Zeichen und Wunder sind, sondern eben, was es auch bedeutet, dass sie niedergeschrieben sind für uns.
Dann steigen wir doch direkt ein mit dem Johannesevangelium. Wir sind in Kapitel 20. Das Johannesevangelium wird uns begleiten durch die kommenden Wochen. Und wir hören am Ende des Evangeliumstextes das sogenannte erste Ende des Johannesevangeliums. Ihr hört schon, offenbar gibt es zwei verschiedene Schlussteile zu diesem Evangelium. Der erste hat offenbar nicht gereicht und dabei ist er so schön geschrieben.
Dann lass ihn uns doch direkt zitieren. Also, wir sind in Vers 30 und da heißt es: Noch viele andere Zeichen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind. Das Johannesevangelium bezeichnet ja Wunder als Zeichen, als Hinweise auf etwas und begrenzt sich bewusst auf sieben große Zeichenhandlungen Jesu und endet dann mit einem großen, jetzt nenne ich es wieder so, Erscheinungswunder, wo Jesus nach seiner Auferstehung inmitten seiner Jünger wieder auftritt.
So wie der Evangelist es hier in diesem ersten Schluss seines Evangeliums darstellt, ist das offenbar eben auch ein Zeichen, ein Wunder. Und er deutet damit das, was da an dem Ostertag, am ersten Tag der Woche, so fängt das Evangelium an, geschieht, als ja in gewisser Form einen Abschluss, weil dieses Zeichen, diese Tatsache, dass Jesus als Auferstandener erscheint, alle anderen Zeichen ja in gewisser Weise auch erst in das rechte Licht rückt. Es wird deutlich, dieser Jesus von Nazareth, der am Kreuz gestorben ist, er ist vom Tode auferstanden. Das größte Wunder ist die Tatsache, nicht im Tod geblieben zu sein. Und das erklärt dann irgendwie auch, warum er vorher Wein vermehren konnte, einen Toten auferwecken konnte und so weiter und so fort. Weil er als Sohn Gottes, so sagt es dann der Vers 31, nämlich diese Macht hat und in dieser Macht Zeichen tut, die uns auf Gott verweisen sollen.
Und wenn man die Linie der Zeichen so nachverfolgt und dann eben am ersten Tag der Woche, dem Ostertag, ankommt, läuft eben alles hinzu, dass diese Zeichen auch zu einem Bekenntnis führen. Und das greife ich schon ein bisschen ans Ende der Geschichte, bevor wir die Geschichte genauer angucken. Aber es ist eben das große Bekenntnis des Johannesevangeliums, dass der zweifelnde Thomas dann wirklich sagen kann zu Jesus: Du bist mein Herr und mein Gott. Ich habe das Zeichen sozusagen verstanden.
Jetzt fangen wir aber vielleicht doch einmal vorne an mit dem Evangeliumstext. Also in diesem 20. Kapitel haben wir im Prinzip drei so Abschnitte. Der erste Abschnitt ist, Jesus kommt zu seinen Jüngern, die aus Furcht vor den Juden, und das ist jetzt wichtig, bei verschlossenen Türen zusammen sind. Und dann kommt Jesus, er tritt in ihre Mitte, das heißt, er geht durch eine verschlossene Tür. Achtung, Wunder. Und dann sagt er zu ihnen: Friede sei mit euch.
Das könnte man jetzt missverstehen als ein Hallöle, ich bin da. Na, wie man im Hebräischen heute auch noch sagt, Shalom, ich bin da, grüß Gott, wie geht's euch? Aber es ist bemerkenswert, das merkt ihr direkt beim Zuhören dann am Sonntag, er sagt auch zweimal, Friede sei mit euch. Und zwischen diesen beiden Grüßen zeigt er ihnen seine Hände und seine Seite. Er zeigt, dass er wirklich der Auferstandene ist. Und dieses Zeichen wandelt die Furcht der Jünger in Freude. Und in diese Freudesituation sagt er dann bewusst nochmal, Friede sei mit euch.
Interessanterweise ist die Furcht der Jünger hier ja nur sehr abstrakt beschrieben. Es ist gar keine Furcht vor dem Auferstandenen, sondern es ist einfach eine Furcht, weil eben, ja, der Karfreitag stattgefunden hat, weil man irgendwie dieses leere Grab aufgefunden hat und weil die Jünger einfach überhaupt nicht wissen und verstehen, wie sie all das deuten sollen. Sie haben auch Angst vielleicht vor Konsequenzen. Das Matthäus-Evangelium inszeniert ja so eine ganze Geschichte, ne? Man könnte den Leichnam gestohlen haben, man könnte zur Haftung gezogen werden oder so. Es sind nicht die Jünger, die erschrecken, wenn Jesus kommt, sondern es ist die Grundstimmung der Jünger. Das ist die Angst, von der hier ganz am Anfang die Rede ist.
Und diese Angst trifft auf eine Linie, die man zurückverfolgen kann bis Johannes 14. Denn in Johannes 14 sagt Jesus schon, ja, meinen Frieden gebe ich euch. Und in eurem Herzen wird sich eure Angst wandeln. Ihr werdet keine Angst mehr haben. Und das ist genau der Moment, der jetzt eintritt, indem er sagt, Friede sei mit euch. Schenkt Jesus seinen Frieden, nicht nur den Seelenfrieden, sondern seinen Frieden als Auftrag seinen Jüngern. Deshalb habe ich ja gesagt, er sagt es zweimal. Weil nun werden sie auch direkt aus ihrer Angst nicht nur befreit, sondern sie werden herausgesandt aus dem verschlossenen Raum in diese Welt, erfüllt mit dem Frieden, den Jesus ihnen gibt.
Jesus sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Dann haucht er sie an, dann sagt er, empfangt den Heiligen Geist. Also es ist das Ankommen, das sich als lebendig zeigen. Das ist das Wichtigste erstmal dieser Geschichte. Aber direkt mit diesem Zeichen verbunden ist auch, jetzt könnt ihr das Zeichen ja eigentlich nicht für euch behalten. Ich gebe euch den Geist, ich gebe euch Frieden, ja, und damit auch irgendwie Kraft. Jetzt geht und verkündet das Zeichen.
Damit werden direkt zwei Riesenausrufezeichen gesetzt. Erstens dieser Vergleich, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Also die Jünger stehen nun im Auftrag Jesu, der Auftrag Gottes ist. Sie sollen hinaus in die Welt. Und dafür bekommen sie nicht nur einfach den Heiligen Geist, angehaucht, wunderbar, wie es beschrieben ist, sondern das ist ja eine Anspielung auf Genesis 2,7, auf die Schaffung des Menschen, der auch angehaucht wird. Die Jünger werden ganz neu erschaffen für diesen Auftrag, damit sie wirklich hinausgehen können.
Jetzt klingt das alles schon super nach Aufbruch. Der Evangelist allerdings fügt jetzt ein etwas retardierendes, also verzögerndes Moment ein. Denn er sagt dann, Thomas, der Didymus genannt wurde, einer der 12, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. So, das ist jetzt schon mal blöd für den Thomas. Alle anderen haben den Herrn gesehen, den Heiligen Geist empfangen, sind bestätigt worden. So, die anderen sagen auch noch, ja, wir haben ja den Herrn gesehen, la, la, la. Und er sagt, wenn ich das nicht auch tue, er sagt wirklich, wenn ich nicht sehe, glaube ich nicht. Er braucht eben dieses Zeichen, so sagt er, um sich auch als Gesendeter zu fühlen, um auch hinauszugehen aus der Angst.
Für mich gibt es da an dieser Stelle eine wunderbare Leerstelle, weil erstens sagen die anderen Jünger nicht, ja, aber wir haben sie doch gesagt, das muss doch so sein. Und der Erzähler sagt auch nicht, der zweifelte, aber sein Zweifel wird gebrochen werden oder sonst irgendwas. Nein, er ist erstmal so erzählt als eine berechtigte Anfrage. Thomas zweifelt und will Antworten bekommen. Und die Antwort bekommt er ja auch, weil eine Woche später, wieder am Sonntag, wo die Jünger und Jüngerinnen sich versammeln, Jesus wieder in deren Mitte auftaucht.
Und irgendwie hat er mitbekommen, dass das mit dem Thomas und dem Glauben nicht ganz so einfach ist. Denn er sagt dann auch nach dem Friedenswunsch wieder zum Thomas, streck deinen Finger hier aus und sieh meine Hände. Streck aus und leg die Hand in meine Seite. Sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Also er sagt, okay, du brauchst offenbar nicht nur eine Erzählung, nicht nur was, wir könnten auch schon sagen, Aufgeschriebenes. Du brauchst den Moment des Sehens, sogar den Moment des Anfassens offenbar.
Du brauchst eine wirklich begreifbare Begegnung anscheinend. Und ich finde, im Text braucht das nicht nur Thomas, weil es fällt ja auf, dass die Gemeinde oder die Jünger wieder hinter einer verschlossenen Tür versammelt sind. So ganz ist deren Angst noch nicht beseitigt. Also tritt Jesus wieder auf und sagt, okay, hier, guck meine Wunden an, ich bin es wirklich. Wenn du es brauchst, versuch mich zu begreifen. Und da kommt die große Einsicht von Thomas, okay, ich muss meine Hand doch nicht in die Wunden legen. Ich sehe es, ich begegne ihm in der Wahrheit. Und dann kommt dieses großartige Bekenntnis, was ich eben angesprochen hatte. Mein Herr und mein Gott. Das ist wirklich die Erkenntnis.
Das ist doch eigentlich eine Riesenpointe und ein großartiger Abschluss des Evangeliums, wenn halt auch nicht ganz.
Da würde auch das Herz des Alttestamentes hochschlagen, weil dieses Bekenntnis, mein Herr und mein Gott, ist ein Psalmenzitat, ein wunderbares Ende. Aber das letzte Wort liegt nicht bei Thomas, nicht im Bekenntnis, sondern bei Jesus. Und das letzte Wort hat, finde ich, einen doppelten Boden. Weil Jesus sagte zu ihm, weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig, die nicht sehen und doch glauben. Jetzt kann man das auch ein bisschen anders vorlesen. Sagen, weil du mich gesehen hast, glaubst du nun? Tja, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Beide spielen rein und bei beiden Varianten, egal wie man es liest, ist es auch ein Verweis an die Leser, die eben diesen Jesus am Ostermorgen nicht erleben, sondern die das aufgeschriebene Zeichen nun vor ihnen liegen haben.
Und damit sind wir nochmal bei dem Ende des Evangeliums, mit dem wir schon eingestiegen sind. Also, es gab noch viele andere Zeichen, die Jesus getan hat, die man aber nicht aufgeschrieben hat. Dieses Zeichen aber, er kommt durch die verschlossene Türe, er wünscht den Frieden, er macht Mut, er sendet aus, er zeigt sich auch mit seinen Wunden als der Gekreuzigte, das ist eben entscheidend, weil, und dann heißt es hier nämlich noch weiter, diese Zeichen in dem Evangelium mit diesem Abschluss sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Die Auferstehung, der Glaube an die Auferstehung, der ist der Schlüssel zum Verstehen des gesamten Evangeliums, zu allen Zeichenhandlungen, die es vorher gibt. Aber er ist auch der Schlüssel für unser eigenes Leben. Wenn wir glauben können, dass dieser Jesus Christus mit all seinen Wundmalen, wie er da steht, von den Toten auferstanden ist, dann können wir sagen, das geht also doch. Er ist der Herr über das Leben. Er ist der Christus, der Sohn Gottes. Und wir dürfen mit ihm auch auf ein weiteres Leben hoffen.
Der Autor des Evangeliums sagt uns also ganz, ganz deutlich in Vers 31, das, was hier niedergeschrieben ist, was ihr nachgelesen habt, das ist lebensrelevant für euch. Wenn ihr daran glaubt, findet ihr Leben.
Und das ist die Linie, um die es uns heute geht. Und keine Sorge, die anderen beiden Texte gehen jetzt in gewisser Weise schneller, weil die Linie ist jetzt, glaube ich, klar. Die Zeichen dienen dazu, die Auferstehung zu beglaubigen, vor den Jüngern und auch vor anderen. Und die Zeichen dienen auch dazu, der Zeugenschaft Mut zu geben und der Zeugenschaft auch etwas mitzugeben, was ihnen Autorität verleiht. Denn die Apostel, die all das wahrgenommen haben, die schreiben auf, die können selber Zeichen tun, wie wir jetzt gleich erleben werden. Und das versetzt auch sie in eine Lage, von diesem Gott des Lebens mit hoher Kraft zu künden.
Das wird relativ deutlich, wenn wir direkt mal den ersten Vers der ersten Lesung aus der Apostelgeschichte am Sonntag vorlesen. Die erste Lesung fängt an mit der Feststellung, durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder im Volk. Der ganze Abschnitt, wenn ihr den hört, merkt ihr, dass auch nicht nur eine Feststellung, dass es noch weiter ging mit den Zeichen und Wundern, sondern wir sind so an einem Höhepunkt der Beliebtheit sozusagen der Christen angekommen nach Ostern. Und das ist bemerkenswert. Da machen wir einen ganz kurzen Exkurs auf den Kontext. Denn kurz vorher wurde noch erzählt, wie an derselben Stelle in der Halle Salomos, wo die Jünger auftreten, Petrus und Johannes verhaftet worden sind, weil sie eben im Namen Jesu aufgetreten sind, ihn verkündet haben und in seinem Namen Wunder getan haben. Und dann merkt man auf einmal, jetzt wird es aber prekär. Warte mal, die Jünger machen das weiter, wofür Petrus und Johannes abgeführt worden sind? Ja, und das sogar mit Erfolg, wie wir am Sonntag hören.
Das heißt, irgendwie hat das mit dem Ermutigen, von dem das Johannesevangelium erzählt und ja auch der Anfang der Apostelgeschichte mit der Geistsendung, dem Pfingstfest, offenbar hat das funktioniert. Dieser Geist Gottes auf der einen Seite und das Erleben des Auferstandenen, die motivieren, nicht aufzugeben bei Rückschlägen. Die motivieren, selber den Gott des Lebens zu verkünden und sichtbar zu werden, auch mit dem, wovon sie überzeugt sind.
Und was so praktisch ein bisschen nebenbei erwähnt wird, aber was auch wichtig für uns daran ist, ja, ich habe gerade gesagt, die Jünger sind auf dem Höhepunkt ihrer Beliebtheit. Aber es bleibt alles, und so wird auch am Sonntag in der Lesung deutlich, das Werk Gottes. Immer mehr wurden im Glauben zum Herrn geführt. Durch wen? Durch den Herrn, durch Gott selbst. Auch wenn dann groß beschrieben wird, was für ein großer Wunderglauben entstand, dass die Leute selbst glaubten, dass nur wenn der Schatten Petri auf ihnen liegen würde, sie direkt geheilt würden. Ja, es gab eben viele Zeichen und Wunder, aber die werden immer wieder zurückgeführt auf den, der Wunder und Zeichen tut. Und das sind nicht die Apostel, sondern das sind die Apostel im Namen Jesu.
So geschah es ja auch genau in der Erzählung, die du eben angesprochen hast, an dieser schönen Pforte da bei der Halle des Salomos. Da heißt es, im Namen Jesu des Nazuräers, geh umher. Es geht um einen Gelähmten. Also die Jünger, die Apostel handeln im Namen Jesu Christi und das verleiht ihnen neben ihrem eigenen Glauben genau diese Zeichenkraft, sodass alle geheilt wurden, wie es am Ende dieser Episode hier in der Apostelgeschichte heißt.
Und das ist entscheidend. Wir hatten eben im Johannesevangelium aufgehört, damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Und die Apostelgeschichte im 4. Kapitel erzählt davon, dass den Jüngern, den Aposteln verboten wurde, im Namen Jesu zu handeln. Aber sie treten weiter im Namen Jesu auf, weil sie glauben, dass durch ihre Zeichen Gott sichtbar wird und sie darin Leben für sich und für andere finden.
Jetzt endet unsere neutestamentliche Überlieferung ja interessanterweise nicht damit, dass wir zwar von Jesus Christus hören, dessen Zeichen und Wundertaten, inklusive seiner Auferstehung, wo Gott derjenige ist, der ja wirkmächtig handelt. Und wir enden neutestamentlich auch nicht dabei, dass die Apostel diejenigen sind, die im Namen Jesu Wunder erleben und auch Wunder tun können, sondern bis zum Ende unserer neutestamentlichen Überlieferung, nämlich bis zum letzten Buch der Bibel, bleibt dieses wundersame Wirken, das Erleben von Zeichen mitten unter den Menschen und mitten im eigenen Leben ein ganz durchtragendes Motiv.
Und auch die Begegnung mit dem Auferstandenen ist ein wichtiger Ausgangspunkt. Kurz in Klammern sei hier angefügt, wir lesen jetzt die nächsten Wochen im Buch der Offenbarung. Und das ist für viele ein Buch mit 7 Siegeln. Entschuldigung für das Wortspiel, aber ja. Auf unserer Homepage findet ihr aber, wenn ihr zum Weißen Sonntag geht, bei der 2. Lesung, findet ihr nicht nur die Einzelkommentierung von Gunther Fleischer zu diesen Versen, sondern auch eine allgemeine Einführung in das Buch der Offenbarung.
Wir sind hier ganz am Anfang dieses Buches, das in der Tat eine Entschlüsselung braucht, und hören, wie der Autor Johannes, der Seher, der auf der Insel Patmos hier beheimatet, klingt ein bisschen komisch, weil eigentlich ist er im Exil, aber der auf dieser Insel Patmos ist und von dort aus schreibt. Und wir hören seine Beauftragung zum Schreiben, also seine Beauftragung zur Jüngerschaft.
Und es erinnert ein bisschen an alttestamentliche Berufung. Aber ich finde, da ist schon ein interessanter Unterschied festzustellen, weil im Alten Testament die großen Propheten, Jesaja, Jeremia, Ezechiel, wurden berufen, um das Wort Gottes zu verkünden. Hier ist die Berufung aber direkt verbunden, das haben wir auch im Buch Habakuk, aber nicht so prominent, mit der Aufforderung, nein, du bist nicht da, das Wort Gottes nur in Anführungsstrichen zu verkünden, sondern schreib auf, was du siehst. Das heißt ganz, ganz konkret im 19. Vers, schreib auf, was du gesehen hast, was ist und was danach geschehen wird.
Damit ist auch beschrieben, worum es in dem gesamten Buch geht. Deswegen ist irgendwie schön, dass wir diesen Text jetzt an dem Weißen Sonntag lesen und hören, um damit in die weiteren Offenbarungstexte einzusteigen. Also, schreib auf. Und weil der Johannes das tut, können wir nachvollziehen, was er erlebt hat. Und was erlebt er? Er erlebt, so heißt es dann in Vers 10, er wird vom Geist ergriffen. Auch hier ist der Geist wichtig. Und er hört eine Stimme laut wie eine Posaune. Also, das hat einen richtigen Appellcharakter. Ja? Der wird aufgeweckt, laut wie eine Posaune. Und die sagt, schreib das, was du siehst, in ein Buch und schick es an die 7 Gemeinden. Das ist die Rahmenhandlung der Johannes-Offenbarung, dass es 7 sogenannte Sendschreiben gibt an bestimmte Gemeinden. Und denen wird aber, und das ist das Entscheidende, verkündet ein ganzer Ausblick auf die Herrlichkeit Gottes, aber auch auf, sagen wir mal, etwas kompliziertere Zeiten für die Christen.
Das ist aber noch nicht Thema am Sonntag, sondern erstmal dreht sich der Seher natürlich verwundert um. Und was sieht er? Erstmal sieht er 7 goldene Leuchter, wahrscheinlich die 7 Gemeinden. Und dann wandert sein Blick weiter zu einem, und das wunderbar formuliert, gleich einem Menschensohn. Und dann sind wir direkt als Leser zurück ins Buch Daniel geworfen. Da sind wir bei dem, der vom Himmel kommt, wie ein Menschensohn, auch eine apokalyptische Vision. Und wir sind natürlich bei dem Neuen Testament Evangelium und der Rede davon, dass Jesus eben der Menschensohn ist.
Auch dieser Johannes erlebt also ein Zeichen, es ist eine Vision, er sieht ja etwas und das motiviert ihn, selber zum Zeugen zu werden und eben etwas aufzuschreiben. Es ist nicht nur der Appell, etwas aufzuschreiben, sondern es ist auch das Sehen dieses Menschensohnes, dieses Auferstandenen, der dazu führt, dass wir dieses wunderbare Buch der Bibel haben.
Und Jesus wendet sich ihm zu in der Begegnung und redet, wie wir es kennen, von den Engeln erstmal ihm zu und sagt, fürchte dich nicht. In der Begegnung mit mir liegt Heil. Das heißt das, fürchte dich nicht. Denn, und dann sind einfach wunderbare Sätze, die ich zitieren möchte, sagt Jesus zu ihm, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, doch siehe, ich lebe in alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zur Unterwelt. Also besser kann sich Jesus gar nicht vorstellen.
Und damit haben wir auch den Bogen wieder zum Evangeliumstext. Dort war der lebendige Jesus seinen Jüngern ja bekannt. Ja? Die sind mit ihm durch Galiläa gezogen, die haben seine Zeichenhandlungen zu einem Großteil miterlebt, die kennen ihn. Da muss er sich gar nicht so ausführlich vorstellen. Wenn sie ihn sehen und seine Wunden sehen, dann wissen sie, okay. Und sie erleben in der Begegnung mit dem Auferstandenen, dass der Tod überwunden ist. Dieser Seher lebt später. Der hat den lebendigen Jesus Christus wohl eher nicht erlebt. Aber er braucht trotzdem eine Begegnung, ein Zeichen, die es ihm möglich machen zu sagen, ja, für diesen Gott des Lebens, für dessen Botschaft will ich stehen. Und da sind die Sätze, die du zitiert hast, natürlich ein tolles Tor, um genau das nun zu tun.
Das ist natürlich auch für die Gemeinden, die angesprochen sind und für uns als Leser eine wunderbare Vorstellung, wer Jesus ist. Und noch ein Detail wird vom Erzähler selbst uns mitgeteilt, was auch etwas Besonderes über Jesus aussagt. Ich hatte eben gesagt, erstmal sieht der Seher die 7 goldenen Leuchter. Und dann ist auch schön formuliert, und mitten unter den Leuchtern einen gleich einem Menschensohn. Er steht also, wenn wir sagen, die 7 Leuchter sind die 7 Gemeinden, er ist also mitten in den Gemeinden. Er sieht aus, jetzt nehmen wir das mal wörtlich, wie ein Sohn eines Menschen. In der hebräischen Bibel wäre es einfach ein normaler Mensch. Er sieht aus wie ein Mensch, aber er ist eben nicht ein Mensch. Er ist der, der von sich sagen kann, ich bin der Erste und der Letzte.
Und ich bin jetzt ganz kühn und springe auch direkt damit in meinen Vers, denn es ist genau dieser Vers. Ich finde, dieser Vers 17, das Ende davon, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Das setzt einen riesen Rahmen, ja, um all das, was wir glauben. Wir sprechen von Jesus Christus als dem Sohn Gottes, als dem, der immer schon war, der beim Vater war und vom Vater kommt. Er ist derjenige, den wir auch erwarten, wieder erwarten am Ende der Zeiten, der kommen wird und uns alle in dieses Reich Gottes mit hineinziehen will. Aber es geht hier nicht nur um ein Vorher und um ein Nachher, also irgendwie nur ein Rahmen, sondern es geht um die Leinwand mittendrin nämlich auch. Er ist eben auch der Lebendige. So wie du gesagt hast, er steht quasi unter den Leuchtern. Er ist mitten unter uns in unseren Gemeinden. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz schönes Bild, gerade an diesem ersten Sonntag nach Ostern, dass wir uns vergewissern, es ist nicht nur eine alte Geschichte, es ist nicht nur eine Wiederholung von alten Erscheinungserzählungen, sondern es geht darum, dass wir jeden Sonntag dieser Osterzeit, jeden Sonntag unseres Lebens feiern. Jesus Christus ist mitten unter uns, Gott ist da, Gott ist lebendig, er ruft uns ins Leben. Und wir dürfen diese Botschaft lebendig halten, indem wir selbst eben auch davon weiter erzählen oder es sogar vielleicht aufschreiben.
Damit hast du wunderbar nochmal zusammengefasst, worüber wir geredet haben in diesen 3 biblischen Texten. Und deshalb erlaube ich mir jetzt mal mit meinem Vers so ein bisschen das Thema zu verlassen, weil ich bin beim Lesen direkt angesprochen worden bei der 2. Lesung vom 1. Satz, wenn Johannes sich vorstellt. Ich, Johannes, euer Bruder und Gefährte. Und das finde ich wunderbar. Wir alle sind durch die Zeichen und Wunder verwiesen auf den Sohn Gottes, auf den Menschensohn, auf den, an den wir glauben und in dem wir hoffen, Leben zu haben. Und dieses Wir, was ich gerade ausgesprochen habe, trifft sich doch wunderbar in dem Bekenntnis, dass wir alle Brüder und Schwestern, Gefährten und Gefährtinnen sind. Der Autor der Johannes-Offenbarung hätte auch sagen können, ich, Johannes, der Prophet Gottes oder der letzte Prophet Gottes, ich, Johannes, ein neu berufener Apostel, ich, Johannes, der Seher. Nein, er fängt an und sagt, ich, Johannes, euer Bruder, einer von euch, einer, der mit euch auf dem Weg ist, um das zu verstehen, über was uns überliefert wurde und wo wir hingehen. Und das ist einfach wunderschön und das will ich mir zu Herzen nehmen, dass wir als Kirche alle gemeinsam Brüder und Schwestern und Gefährten sind. Das ist ein bisschen platt vielleicht, aber Nochmal, die Varianten, was da hätte stehen können, hätten Autorität etc. ausdrücken können. Aber nein, Bruder und Gefährte ist dieser Johannes, der da uns in dem Buch der Offenbarung etwas hinterlassen hat.
Wenn ihr jetzt noch ein bisschen weiter eintauchen wollt in die drei Texte dieses Sonntags, dann herzliche Einladung, einfach unterhalb des Podcasts sofort nochmal in die Texte reinzulesen und in deren Auslegung.
Wir wünschen euch weiterhin viel Freude beim Bibelentdecken.